Herzlich willkommen zur heutigen Folge von Zwei Paar Schultern, dem Podcast zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Heute haben wir eine Premiere in unserer Staffel und zwar interviewen wir zum ersten Mal ein Paar. Wir haben Alu und Konstantin heute im Gespräch und die beiden sind den meisten wahrscheinlich bekannt unter dem Namen Große Köpfe und zwar als Elternblogger. Und wer ihren Blog kennt und verfolgt, der weiß, dass sie ganz verschiedene Themen aus dem Alltag teilweise auch kontrovers betrachten, und zwar aus dem Blickwinkel von ihm und von ihr. Ja, vielleicht möchtet ihr euch beide einfach mal kurz selber vorstellen. Alu, ich fange mal mit dir an. Wie bezeichnest du dich selber? Als Bloggerin?
Ja, das ist ja so ein bisschen schwierig. Das sagt man, weiß ich gar nicht, ob man das heutzutage noch sagen darf. Ich habe jetzt gelernt, dass der neue Begriff Inspiratoren ist. Das finde ich eigentlich ganz schön, dass man sozusagen sagt, dass man Inspiration bietet oder Anlässe zur Inspiration. Wenn man im Internet sein Leben teilt, egal auf welche Weise, Bild, Text, Video. Ja, also das würde dann, glaube ich, passen.
Mhm. Ja. Wie würdest du dich bezeichnen, Konstantin?
Also dann in dem Bild, ich bin so der Beiblogger, was große Köpfe anbelangt. Ich habe noch ein anderes Blog, was so Fachinhalte hat. Aber ich habe das, ich kann sagen, ich bin der Gründervater von große Köpfe.
Das stimmt.
Dank Alu gibt es den Blog jetzt überhaupt noch und er funktioniert, so wie er funktioniert. Und da wir immer wieder diskutieren, kann ich doch ein bisschen inkorrekter sein. Also ich sehe mich da einfach immer noch eher in so einer Tagebuch-Blogger-Tradition und sage, ich teile das, was ich erlebe, meistens ziemlich authentisch auch mit den Leuten. Mhm. Aber da Alu die größere Arbeit, den größeren Aufwand und mehr Struktur da hineinsetzt, bist du die Redaktionsleitung.
Mhm. Ich bin Chefin.
Ja. Wenn wir die Uhr mal so ein kleines Stück zurückdrehen, sagen wir mal so 14 Jahre, ihr seid frisch verliebtes Paar, seid frisch zusammen, Kinder sind noch nicht in Sicht und was ist seitdem passiert? Wie seid ihr in diese Rolle so langsam reingewachsen? Nehmt uns mal ein bisschen mit.
Also als wir uns kennenlernten, 2005, habe ich eigentlich relativ schnell gesagt, dass ich keine Kinder möchte, weil ich mich da nicht gesehen habe. Und ich war am Ende meiner Ausbildung zum Buchhändler damals und habe einfach jemanden getroffen, mit dem ich eine gute Zeit hatte. Und dann bin ich 8 Monate mit dem zusammengezogen, 8 Monate später.
Ach so, das war ich.
Ja. Genau. Und das, also ehrlich gesagt, wir haben da gar nicht so viel drüber nachgedacht, oder? Das war halt einfach so. Wir haben uns getroffen und dann war alles so, wie es war.
Also es hat einfach sehr gut gepasst. Ja, naja, und es war aber schon relativ, also als klar war, dass wir zusammenbleiben wollen, war auch das Thema Kinder klar. Und dann kündigte sich ja das erste Kind auch an. Also das, ohne dass wir das irgendwie bereuten oder so, aber es floss dann so ineinander über, dass wir dann ein Jahr, nachdem wir gemeinsam in einer Wohnung waren, auch das erste Kind im Anmarsch war.
Standet ihr damals schon in festen Berufsverhältnissen? Oder?
Ich hatte 2005 meine Ausbildung abgeschlossen und habe dann gearbeitet, meinen Beruf, und habe dann angefangen zu studieren. Ende 2005. Ne? Und unsere große Tochter ist genau im Studium geboren, also 2007 dann, genau. Und du warst auch im Studium, wir waren beide echt frei. Also wir waren wirklich frei in unserer Gestaltung auch, muss man so sagen.
Aber ich hatte einen guten Stellenjob an der Uni. Und es kam, also nachher kam, das war schon wirklich gut. Wir hatten ein gutes Auskommen, wir kamen klar. Es war die Zeit, wo wir für unsere Dreiraumwohnung nicht mal 500 Euro Bar zahlten. Und so ging das, lief das also alles ganz gut.
Ja.
Auf welche Unterstützung konntet ihr in dem Zeitraum zurückgreifen? Eltern, Freunde, ich weiß nicht, eure Mitstudenten, der Großteil war wahrscheinlich nicht in der ähnlichen Situation wie ihr, die waren wahrscheinlich völlig frei. Wie hat das damals funktioniert?
Also wir haben schon immer eine sehr große Unterstützung durch unsere beiden Elternpaare, wir sind da echt einfach sehr froh und glücklich drüber. Sozusagen, dass unsere große Tochter, die hat noch eine sehr, also die hat auch eine sehr enge Bindung zu Freunden, die wir damals halt gleich auch drangezogen haben oder die ist auch gerne wollten, weil wir beide im Studium waren. Und ich habe in Potsdam studiert und du an der FU, also es waren die Wege waren auch ein Stück weit immer. Genau, insofern ging es eigentlich von Anfang an ganz gut. Und ich muss auch sagen, meine Schwester hat zeitgleich mit mir ein Kind gekriegt. Unsere Kinder sind 3 Monate auseinander. Das ist auch dann eine Komponente, die durchaus hilfreich gewesen ist. Sie hat 2 Seitenstraßen von uns entfernt gewohnt. Das war schon gut. Ne?
Ja, also die Familien haben unterstützt. Studium war es ein bisschen schwieriger, vor allem in meinem Studentenjob meine studentischen Kollegen weil ich dann natürlich auf einmal nicht mehr ganz flexibel einsetzbar war. Mhm. Also das weiß ich noch, da gab es komischerweise zwei, die ja, wo es zur Anfeindung gab. Mhm. Und das war, weil man Idee, wir geben alles fürs Institut, dann immer arbeiten, da war bei mir jetzt noch was dazwischen. Mhm. Und das merktest du, wobei das alles handhabbar war. Mhm. Also ich meine, ich hab das Recht bekommen, was mir zustand, das war also alles in Ordnung, aber man merkte, das ist nicht deren Lebenswelt. Mhm. Und soweit ich weiß, sind die Damen auch alle nie Mütter geworden. Mhm. Mhm.
Das kam schon von Frauen dann, von weiblichen.
Ja, ja, also das ist schon, das ist dieser Leistungsort Uni. Ja, ich komme gleich. Und so. Also es war schwierig.
Ja.
Bin gleich da.
Kurze Erklärung für alle, die uns auf YouTube folgen. Wir haben hier im Haus heute ein kleines Kind bei Alu und bei Konstantin. Und deshalb hat sich jetzt gerade die Sitzordnung geändert, damit Konstantin schnell aufspringen kann, wenn was ist. So, wir machen jetzt aber genau an der Stelle weiter.
Ja, im weiteren Verlauf, ihr hattet ja die Situation, dass ihr als Studenten dann Eltern wart. Wir haben eure Kinder, also Kinder dann, ne, ihr habt ja mittlerweile drei, wie haben die dann eure Berufs- und Karriereentscheidungen auch beeinflusst? Könnt ihr das beschreiben?
Also ich muss sagen, das erste Kind, das hat das gar nicht beeinflusst, ne? Das ist so mitgelaufen, wir haben die überall mit hingenommen, wo wir so waren auch. Ne? Und dann bist du nach dem Studium erstmal weggegangen und warst gar nicht in Berlin. Ne? Also dann war ich mit unserer Großtochter hier. Und Konstantin hat seinen ersten Job angetreten in Mecklenburg und dann haben wir eine Fernbeziehung mit ihm geführt. Und dann kündigte sich das zweite Kind an und dann, das hat es auf jeden Fall beeinflusst. Dahingehend hat unser zweites Kind deine Karriere auf jeden Fall beeinflusst, weil du dann zurückgekommen bist, ne? Und gesagt hast, du gehst in Elternzeit 12 Monate. Und es hat das zweite Kind auch insofern beeinflusst, dass ich gesagt habe, ich steige dann voll in einen Beruf ein und bin dann mit 40 Stunden nach 3 Monaten im öffentlichen Dienst eingestiegen. Und Konsti hat dann 12 Monate Elternzeit bekommen. Mhm. Ja.
Und das war dann schon auch so, dass das sich ein Wechselmodell ergab, was wir versuchen bis heute durchzuhalten, also wenn es um verschiedene Dinge geht. Also ich habe fertig promoviert, da hat Anne ihr Masterstudium jetzt begonnen. Also schon immer, anders geht es nicht. Andererseits sind wir dann schon in der Situation gewesen, auch du mit deinem öffentlichen Dienstjob, dass du uns einfach aushalten konntest. Das funktionierte. Mhm. Funktioniert jetzt auch, aber wobei jetzt ja nicht nur mein Gehalt das Einkommen ist, aber es ist das Haupteinkommen. Alu bringt ja auch immer wieder durch ihr ganzes Engagement für Digitalität und Elternbildung was ein. Ja, ich glaube, als Wechselmodell würde man es bezeichnen. Und wir sind da so ein bisschen glücklich reingerutscht. Also weil es schon so ist, dass meine Erwerbsbiografie eigentlich ganz glücklich verlief. Mhm. Also als ich mein Studium begonnen habe, hat man eigentlich uns keine Hoffnung gemacht, dass wir irgendwie was in dem Jobsegment finden. Und auch meine Kommilitonen sind entweder nach Westdeutschland gegangen, wo es Jobs in dem Bereich gab, oder sind ganz artfremd. Also arbeiten tun wir jetzt alle, aber die eine macht großes Marketing für einen Pharmakonzern. Mhm. Nicht? Also ganz, also und das war aber immer mein Wunsch, dass ich eigentlich in dem Themenfeld bleibe, was ich studiert habe, und das hat mir gelungen.
Du bist Kirchenhistoriker, ne?
Unter anderem, ja, das ist so, das ist bei meinen Fächern immer schwierig, ja. Also ich habe promoviert in Kunstgeschichte und habe aber in katholische Theologie meinen ersten Studienabschluss, und da habe ich mich genau, also auf Kirchengeschichte, Kulturgeschichte, so eine Sachen, war eigentlich mal im Mittelalter ganz viel unterwegs, so thematisch. Und das war auch deine Familienentscheidung, das Mittelalter-Thema nicht weiterzumachen, weil das geheißen hat, dass ich viel nach Frankreich, Belgien, Niederlande gemusst hätte. Und dann habe ich mir ein Promotionsthema hier aus der Region gesucht.
Genau, da hatten wir nämlich schon 2 Kinder.
Genau, dann hatten wir schon 2 und wieder Glück, dass wir aber eben eine Möglichkeit des Einkommens hatten. Anne konnte weiter arbeiten und ich hatte halt ein Promotionsstipendium. Mhm.
Wie war denn diese Zeit für euch? Ja, also als du nach 3 Monaten dann wieder eingestiegen bist? Mhm. So, also beim zweiten Kind habt ihr gerade gesagt, du bist nach 3 Monaten wieder eingestiegen, du hast 12 Monate Elternzeit genommen. Mhm. Wie war das dann für euch, sowohl im Umgang mit euren beiden Kindern zu dem Zeitpunkt und auch im beruflichen Umfeld? Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht?
Also für mich war das schwer. Wir hatten die Entscheidung getroffen, aber es war echt schwer. Also das muss ich einfach so sagen. Und wir haben jetzt das Glück, wir haben noch ein drittes Kind gekriegt und da habe ich gesagt, ich möchte es so nicht nochmal machen. Mhm. Es ist nicht nur dieses, dass man sein Baby so vermisst auf der Arbeit, ne,
sondern es ist auch dieses, was mutet man sich selber zu? Also 3 Monate nach meiner Geburt irgendwie zu sagen, hey komm, jetzt gehe ich 40 Stunden arbeiten und hau mir die Rübe voller Wissen, ne? Im neuen Job, wo du vorher noch nicht warst und hast viel mit Menschen zu tun und so. Konzi hat mir dann unseren Sohn noch zum Stillen immer vorbeigebracht in den ersten Wochen und dann haben wir aber relativ klar gesagt, das geht gar nicht, wir steigen um. So, aber nee, das, also mir persönlich ist es sehr schwer gefallen. In den ersten Wochen, und zwar auch auf Arbeit, wurde das auch ganz blöde immer wieder kommentiert. Mhm. Ne? Also wie jetzt, du bist jetzt Vollzeit hier und hier ist dein Kind 3 Monate, wow. So, warum machst du sowas? Ich hätte ganz einfach, weil einer von uns beiden die Kohle nach Hause bringen muss. Das ist ganz, das ist eine einfache monetäre Entscheidung, wo ich sozusagen gesagt habe, ich habe kein, also ich vertraue meinem Mann und das Kind ist bei ihm genauso gut aufgehoben wie bei mir. Ja, so, Punkt. Und dadurch, dass wir beim ersten Kind einfach so 50-50 schon immer geteilt haben, Verantwortung und Arbeit, war das auch beim zweiten Kind dann gar keine Frage. Mhm. Ne? Aber mir persönlich ist es auf jeden Fall die ersten Monate sehr schwer gefallen. Mhm. Weil man schon denkt, also ich habe das gedacht, dass man so Dinge verpasst. Mhm. Ne? Und ja, aber das hat sich nicht auf die Bindung ausgewirkt zwischen uns. Also ist alles gut. So, mein Sohn und ich haben die gleich gute Bindung wie du und er. Also das ist es alles nicht. Ne, sondern einfach nur so für mich persönlich war es auf jeden Fall schwer damals. Ja.
Das 50-50 Modell, hat sich das für euch automatisch ergeben? War das immer schon irgendwie da bei euch oder war das ein Punkt, wo ihr darüber gesprochen habt?
Wir haben eigentlich erst im Nachhinein darüber gesprochen, als die Emanzipationsthematik stark gemacht wurde von Frauen unseres Alters mit westdeutschem Hintergrund. Mhm. Mhm. Denn es war nie die Frage, dass bei uns beide arbeiten. Und sollen. Mhm. Wir haben eigentlich auch lange gesagt, wir wollen Kinder haben und beide Vollzeit arbeiten. Mhm. Das sehen wir jetzt anders. Aber also das war so kein Thema. Das, was eher spannend war, war, dass es dann doch Notwendigkeiten sind. Was du also auch sagst, nicht? Also dieses als Mutter mit dem Kind lange zu Hause sein, hat auch einfach Vorteile. Mhm. Und das hatten wir beim ersten Kind.
Oder als Vater.
Halt beide, ich war jetzt bei den biologischen Dingen, also stillen und so weiter. Mhm. Das natürlich hat es für alle seine Vorteile, das ist mir klar. Und es war halt, als wir das große Kind im Studium kriegen, deswegen gibt es keine bessere Zeit als das Studium, zumindest nach damaliger Struktur des Studiums, weil du ja nicht so eine große Zeitaufwendung im Sinne von Anwesenheitspflicht im Studium hattest. Nicht? Und da organisierte sich das. Und da hast du große Freiräume durch Semester frei. Trotzdem war man manchmal auch an der Grenze, dass man manche Kurse dann gar nicht abschließen konnte oder so. Aber das ging gut und da war das schon so. Und da haben wir beide Intensivzeit mit dem Kind gehabt, weswegen die Sehnsucht bei mir auch war, mit dem zweiten Kind Intensivzeit zu haben, mit der Einbuße für Anne. Und zur 50-50-Frage ist das, also das ist einfach selbstverständlich. Einerseits und andererseits natürlich im Detail diskutiert man dann auch immer drüber. Mhm. Weil man seine eigenen 50% dann als 100 wahrnimmt. Also auch da bin ich auch nicht dran.
Ja. Ja. Wir müssen auch sagen, wir kommen natürlich aus einer Prägung beide, wo sozusagen uns sehr starke Frauenbilder geprägt haben. Ja. Also wir sind ja beide sozusagen in der ehemaligen DDR groß geworden und deine Mutter war einfach sozusagen, hat das Einkommen nach Hause gebracht und war eine starke Frauenfigur und meine Mutter ebenfalls. Und beide haben Vollzeit gearbeitet und haben sozusagen auch uns immer vermittelt, dass alles möglich ist. Ne? Und ich habe eine Schwester, du hast eine Schwester, also da war relativ klar, wie wir sozusagen trotz unserer sehr unterschiedlichen kulturellen Prägungen dann doch erzogen worden sind. Ja. Ja? Und insofern haben wir uns viele Fragen vielleicht wirklich einfach nicht gestellt, sondern es war klar, wir passen zusammen und wir kriegen ein Kind. Und dann war halt auch klar, dass man auch sagen kann, wie sieht es denn aus, wer ist wofür zuständig. Mhm. Ja? Oder, ne? So. Und also ich muss echt sagen, also ich denke da, also unsere große Tochter ist ja jetzt wirklich in der Pubertät gerade und manchmal beschwert sie sich so und dann muss ich auch ehrlich sagen, du hast so einen Schwein gehabt. Also das war echt eine wahnsinnig tolle Zeit, ne? Also als wir beide so viel Zeit hatten für sie und wir sind mit der durch die Welt getingelt, also jetzt ne, keine internationalen Reisen, sondern wir haben die auf Festivals mitgenommen, waren überall mit der, ne? Bei Freunden irgendwo, ich bin mit der ein Wochenende mal spontan nach Marburg, ne? Also alles sowas, die hat wirklich eine intensive Wahnsinnszeit mit ihren Eltern, auch viel mit beiden gehabt, ne? Das, was die anderen beiden definitiv
so schon nicht mehr haben
konnten. Ja. Ja, das ist echt ein Geschenk gewesen. Hm. Wie war es denn für dich, einem 3 Monate alten Säugling, dann diese intensive Phase der Elternzeit zu erleben?
Also nun muss man sagen, dass unser mittlerer, der Sohn, sehr er ist jetzt viel weniger pflegeleicht, als er als Baby war, während seine beiden Schwestern pflegen intensiver als Babys waren.
Okay.
Also habe ich Glück gehabt zum einen, natürlich, das war natürlich immer auch an der Grenze der Überforderung. Ich habe Anna oft genug angerufen und Sachen nochmal gefragt. Ein bisschen Sicherheit hattest du da, dass du das erste Kind ja aktiv miterlebt hast. Also Sachen entwickeln sogar gar nicht das Problem. Aber naja, sich also zum Beispiel an so einen Kinderrhythmus zu gewöhnen, sich darauf einzulassen, das war besonders. Ich erinnere mich aber auch, dass das dann am Ende gut geklappt hat. Wir waren eben wirklich, während Mama arbeiten war, waren wir zwischen die Große in die Kita bringen. Oft machtest du das, bringen du, nee, holen hattest du gemacht. Bringen, ich holen, du. Und dann sind wir da durch unseren Kiez gezogen. Und der Rhythmus war da. Ich erinnere mich auch, dass das ein Jahr war, in dem ich wenig nebenbei bewerkstelligen wollte, musste, konnte.
Und ein paar Kurse hast du gemacht mit ihm? Musikkurs, hier,
Also für mich, bei so Arbeitsleistungen, die habe ich wirklich nicht erbracht. Ich hab einmal ausgeholfen als Referent in meiner alten Arbeit, da warst du dann da. So, und dann habe ich mit ihm so, das war denn das, so ein Musikkurs für damit die Eltern beschäftigt sind, gehst du mit deinem Halbjährigen zu so einem Musikkurs, nicht? Und da war halt aber die Erfahrung, so in so einem Kindercafé, da traf sich danach dem Kurs immer der Stillkreis.
Mhm. Ja.
Und die setzten sich dann auf den Boden des Kindercafés exemplarisch mit ihren stillen Schön-T-Shirts in den Kreis. Und es war bei uns dann immer so, dass nach dem Kurs Zeit war, dass er eine Mahlzeit kriegt. Und ich rührte dann da mein Fläschchen an. Und ich war wirklich bildlich außen vor.
Mhm.
Und natürlich auch krass, ja. Physiognomisch außen vor.
Ja.
Ja, so. Und die haben mich dann auch immer schnell angeguckt. Ich so gedacht. Aber wir waren dann friedlicher Koexistenz irgendwie die 10 Mal, die es zusammenkam. Aber da merkst du dann eben auch, das meinte mit dem, also es gibt so Dinge, die kannst du so und so aufnehmen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, der Vater, der alleine mit dem Kind unterwegs ist, ist von vielen in dieser Gesellschaft, wird der in eine Rechenschaftspflicht.
Mhm.
Oder aber in den Himmel gelobt, obwohl es eigentlich selbstverständlich ist.
Achso, das kenne ich auch, das kenne ich auch von Arbeitgebern her. Ne? Also, wie, dass ich gelobt werde, dass ich 3 Kinder habe. Ne? Und andere damit eigentlich eher Probleme
haben.
Ach, er meinte, sie haben 3 Kinder.
Ja, genau.
Ja, man könnte auch 7 haben, ja. Trotzdem gäbe es eine andere Hälfte, die da Arbeit mit reinlegen muss, ne? Wenn es gelingt.
Ja.
An welchem Punkt bei den ganzen Herausforderungen hat man dann das Bedürfnis, öffentlich darüber zu schreiben?
Also angefangen haben wir das Blog ja eigentlich, weil Konzi so eine Schreibblockade bei seiner Promotion hatte, 2012. Und dann sind aber immer mehr Sachen passiert, die irgendwann gesagt haben, okay, die müssen raus, so für mich. Und ich glaube, ich habe das persönlich als Ausgleich gebraucht. Mhm. Also sozusagen viele Sachen auf Arbeit, die passiert sind, dann zu sagen, okay, das kann ich abgrenzen und dann kann ich aber die Sachen, die mich mit den Kindern beschäftigen, rauslassen. Hm. Und ich glaube, da gibt es gar keinen Punkt, sondern es war eher dieses Bedürfnis, wie das auch so ist, ganz oft in der Elternbloggerwelt, dass Eltern zu Hause sind und denken, sie sind ganz alleine mit ihrem Problem, das sind sie gar nicht. Und dann schlagen sie nicht mehr einen Ratgeber auf, sondern googeln oder machen andere, nutzen Ecosia oder so. Und dann kommen sie und sagen, ah, okay, ich bin nicht mehr alleine. Ne? Also so ein Feedback, ist wie so eine Feedback-Schleife sozusagen. Und insofern, einen Punkt gab es da gar nicht. Aber wir haben schon dann gemerkt, dass es einfach viel mehr gibt, als wir für uns selber in unserem Kämmerlein so beide gedacht haben. Wir müssen auch sagen, wir waren die ersten im Freundeskreis, die auch ein Kind gekriegt haben. Ne?
Ja,
also
ja.
Wir waren ja sehr jung einfach auch bei unserer ersten Tochter. Und da war kein anderer Mensch mit Kindern.
Ja.
Die sind alle erst später gekommen. Ne? Jetzt kann unsere große Tochter auf die Kinder aufpassen, theoretisch. Ja. Noch nicht mal wahrscheinlich. Ja. Oder?
Und ich glaube, es war auch irgendwann das Bedürfnis, du konntest halt im Netz oder auch am Zeitungskiosk so eine Ratgebermanier verfasste Sachen finden, die ja aber auch die durchaus moralisierend, elternerziehend und auch unglaublich tendenziös sind. Also das ist dann auch stark wertend. Man sieht das ja jetzt, das war damals nicht Thema, aber jetzt, wenn es um Kinder und Medien geht, also in den recherchierbaren Medien hat Medien sind schlecht für die Kinder als Dauertopic hat Oberhand. Ja, und dann wird der Psychologe und die und jene, alles Leute, die selber gar nicht wissen, wie ein Handy funktioniert. Also so und dann dieses, also das Blog als subjektives, als ein subjektives Medium. Und das ist das, was auch heute noch auf, für mich oft durcheinander gebracht wird. Mhm. Ne? Wenn sich dann Leute ärgern, dass ich ihre Kommentare kernig beantworte oder nicht zulasse, meistens sind das wirklich schon dicht an Hate Speech geschickte Sachen. Ich aber denke, also ich bin weder das Organ eines, also ist mein privates Blog mit meiner privaten Meinung. Wenn sie dir nicht gefällt, dann lasse ich zu, dass du es mir sagst. Mhm. Aber wir müssen hier keine Bekehrungsdiskussion führen. Dann liest es halt nicht. Ne, so. Und das ist aber auch was Spannendes, weil es macht ja etwas. Es gibt wir erzählen einen Teil, andere erzählen wieder einen Teil, aber erzählen wieder einen Teil. Es gibt durchaus Leser, die daraus ein Mosaik zusammenbauen, was wahrscheinlich mehr Einblick und mehr Überblick liefert, als wenn du jetzt irgendeinen Ratgeber nur konsultierst.
Ja, definitiv. Also ihr steht ja wie kaum jemand anderes für mehr Realität in den sozialen Medien. Und ihr habt vor 5 Jahren habt ihr die Blogfamilia gegründet, um halt mehr Elternblogger zu versammeln, die halt ähnlich ticken wie ihr. Ja? Und erzählt doch einfach mal von eurer Vision hinter der Blogfamilia. Und,
genau, also die Blogfamilia habe ich mit Susanne Mirau gegründet, genau, der Autorin von Geboren Wachsen. Und wir haben die eigentlich gegründet, um Eltern die Möglichkeit geben, sich gemeinsam weiterzubilden und das eben in diesem digitalen Rahmen, ne? Weil da waren die Eltern, die wir trafen. Und dann haben wir angefangen und haben gemerkt, wow, das ist so groß, der Kosmos, das kann man einfach, da muss noch mehr passieren. Und welche politische Komponente haben denn diese Stimmen und was bewegen die, welche gesellschaftliche Komponente? Also ganz viele Sachen kamen dann zusammen, sodass wir dann im Laufe der Jahre Susanne gesagt hat, sie macht was anderes und wir uns ein Team zusammengesucht haben, also ich mir dann ein Team zusammengesucht habe und dann haben wir das Ding einfach sozusagen relativ groß gemacht. Ne? Insofern sind gar nicht, also ich bin froh, dass es nicht nur Leute sind, die ticken wie wir, sonst wäre die Diskussion gar nicht gegeben. Ich wünsche mir die nämlich jedes Jahr explizit, dass man auch ordentlich diskutiert und dass nicht jeder alle die gleiche Meinung haben, sondern Thema Medien, Thema Familienpolitik, all diese Sachen müssen und sollten diskutiert werden. Genau, und jetzt gehen wir ins 6. Jahr der Konferenz und sind jetzt bei 180 Elternbloggern jedes Jahr. Also wir könnten mehr sein, aber wir begrenzen das inzwischen ein Stück weit, weil wir einfach auch diesen familiären Charakter erhalten möchten. Und wir haben viele, die jedes Jahr wiederkommen und wir haben auch viele, die neu dazukommen. Und wir machen ein Programm, was immer sozusagen digitales Lernen beinhaltet, also so ganz einfache Tools, die jeder Blogger wissen sollte, wie dass man Impressum besitzt oder wie funktioniert SEO. Aber wir machen eben auch immer so Themen über den Tellerrand hinaus, wo wir sagen, das ist auch wichtig. Ne? Also wo, wie, wir versuchen dann auch so Themen zu beleuchten, wie, was hat man denn alles schon? Oh Gott, das ist so viel in den Jahren irgendwie, wo bin ich gerade, also gedanklich.
Ja, mal was, wir haben mal was zu Familienfinanzen gab es.
Genau, Familienfinanzen haben wir gemacht. Dann haben wir Medienzeit haben wir mehrfach in verschiedenen Sachen. Dann haben wir
Vereinbarkeit war auch, letztes Mal auch ein starker Fokus drauf.
Genau, ne? Haben wir letztes Mal gemacht. Also wir versuchen immer sozusagen einfach Familienthemen, ohne aber diesen Anspruch zu haben, eine pädagogische Konferenz zu sein. Es gibt tolle pädagogische Konferenzen in Deutschland, auch bindungsorientiert oder nicht bindungsorientiert, aber das sozusagen, das ist nicht der Anspruch von Blogfamilia, sondern eher dieser Gedanke, zusammen zu lernen mit den Kindern und für sich was mitzunehmen und nach Hause zu gehen, zu sagen, okay, cool, ich fühle mich bestärkt, ich habe Themen. Ich habe Themen, ich fühle mich bestärkt, ich bin nicht allein, so und jetzt kann ich loslegen. Ne? Und ja, das geht jetzt ganz gut eigentlich. Ist viel Arbeit, aber es geht gut.
Ja, und mal gucken, wie lange es jetzt. Aber ich glaube halt auch, dass das Spannende ist, wenn man jetzt auf diesen Gesamtmarkt guckt. Es ist ja ein Markt, in dem natürlich auch viele versuchen, Geld zu machen. Wir machen das auch, weil es auch viel, also wir machen insoweit geht, dass wir nichts als kostenlos anbieten. Also so altruistisch kann es nicht sein, weil so viel Arbeit drin steckt. Auch in vielen dieser Blogs, die mittlerweile das Familienthema haben. Und gleichzeitig war ja eben immer auch das Ziel, und das ist gelungen, es ist ein Marktplatz, es ist eine familiäre Veranstaltung, man begegnet sich. Ich glaube, die Leute kriegen ganz gut das, was sie brauchen und suchen, weil wir auch sehr stark als Team da immer justieren, immer wieder fragen, immer wieder rückkoppeln. Mhm. Und gleichzeitig kannst du aber eben auch gucken, ob du einen spannenden Sponsor kennenlernst oder eine neue kleine Firma oder so. Das ist auch gut. Das matcht dann auch und gleichzeitig können die Leute aber halt lernen und die Kinder sind nebenan. Das war auch so ein Startpunkt, dass man gesagt hat, es gab halt so Formate wie Republika damals, da konnte man nicht mit Kindern nur hingehen, wenn du das Kind am Leib getragen hast. Mhm. Wenn die Kinder älter sind, wissen wir, dass die nicht ruhig in einem Vortrag sitzen bleiben und so nicht. Und daraus entstand dann natürlich auch dieses Bild zu sagen, wir müssen zum Beispiel immer Kinderbetreuung dabei haben. Das haben wir hochprofessionell.
Genau, durch einen starken Partner, jetzt seit vielen Jahren nicht betreut.
Genau, betreute ich mache das super und das, so, ja, und der Rest, wir versuchen gute Gastgeber zu sein, ne? Und eben mehr als, da ich ja jobtechnisch viel auch Konferenzen mache, da bin ich auch ein guter Gastgeber, aber das ist ganz noch sehr professionell fachlich und wir sagen ja bewusst, wir wollen über so eine professionelle Ebene hinaus. Und gleichzeitig muss man auch sagen, sind die Angebote, die wir machen, im Vergleich durchaus professionell. Also wir müssen uns nicht hinter anderen Weiterbildungsangeboten oder so jetzt verstecken. Nö,
definitiv nicht. Überhaupt nicht. Ja. Und wir können auch bestätigen, dass ihr sehr, sehr gute Gastgeber seid. Wir waren jetzt das erste Mal dieses Jahr mit dabei. Und es hat uns sehr, sehr gut gefallen. Und wir waren wirklich auch erstaunt, was wir alles mitnehmen konnten. Ja? Und das halt auch im Vergleich zu vielen vergleichbaren Konferenzen, Veranstaltungen, wie ihr schon sagt. Also das haben wir bei euch einen erheblichen Mehrwert gehabt, was man vielleicht nicht bei jeder Veranstaltung in dem Sinne hat.
Das freut uns.
Ja, ihr habt im beruflichen Kontext, du warst lange im öffentlichen Dienst, jetzt bis vor kurzem nicht mehr. Konstantin ist Studienleiter bei der Katholischen Akademie und da seid ihr natürlich in sehr klassischen Branchen einfach unterwegs. Wie werdet ihr in diesem beruflichen Kontext wahrgenommen? Wie werdet ihr da vielleicht auch unterstützt? Wie habt ihr das empfunden?
Also ich habe sozusagen, der öffentliche Dienst hat sehr viele Vorteile, wenn man Kinder hat. Ne? Die sind einfach sozusagen per se zertifiziert familienfreundlich. Die Arbeitszeiten auf jeden Fall. Ne? Innere Diskussionen mit, das Kind ist schon wieder krank und musste dann wirklich, sind dann auf jeden Fall da. In dem Bereich, in dem ich gearbeitet habe viele Jahre, gab es keine Option auf Homeoffice.
Okay.
Geht nicht, weil du mit Menschen sprichst zu Öffnungszeiten. Und dann kannst du nicht im Homeoffice sein. Genau, die Diskussion hast du dann durchaus. Du hast auch eine Zeit, wenn du da sein musst, eine Kernarbeitszeit, die durchaus auch mit Kindern manchmal schwierig war. Genau, und in meiner letzten Tätigkeit im öffentlichen Dienst war das alles ein bisschen anders. Da konntest du auch Homeoffice machen und von zu Hause arbeiten mal und so. Aber generell finde ich, dass sozusagen die Diskrepanz zwischen, da steht, wir sind familienfreundlich und wir sind familienfreundlich, ist durchaus noch gegeben. Also, ist ja auch eines der Dinge, die ich immer wieder sehr stark versuche im Netz zu erzählen, dass es da einfach, nur weil es draufsteht, heißt es nicht, dass das drin ist.
Ne? Ja.
Und genau. Und bei deinem Arbeitgeber?
Also ich bin sehr zufrieden. Das kann das auch verwenden mit weiblichen Kollegen, die sind auch sehr zufrieden damit. Meine erste Begegnung mit dem Arbeitgeber, das war auch kirchlicher Dienst, aber noch nicht derselbe, also damals in Mecklenburg. Als ich gesagt habe, ich gehe in Elternzeit, bin aus einem sehr erfolgreichen Arbeitsjahr gekommen und bin zu meinem Personalreferenten gegangen und habe gesagt, ich bekomme ein zweites Kind und ich gehe in Elternzeit. Und ich habe mich auf alles gefasst gemacht, aber nicht darauf, dass er sagte, Mensch, das bedeutet, dass Sie noch ein Kind kriegen. Das ist was Wunderbares. Herzlichen Glückwunsch, wir freuen uns sehr für Sie. Und dann hat er, war total schön, total wertschätzend, dann hat er gesagt, erzählt mit meiner Frau und der Groß und so. Und dann hat er irgendwann gesagt, hat er noch gesagt, wir werden für alles eine Lösung finden, auch für Ihre Arbeit. Ich würde gerne bloß wissen, was planen Sie jetzt? Wie lange wollen Sie Elternzeit nehmen? Wie stellen Sie sich danach vor? Wer halten Ihre Stelle frei? Sollen Sie nicht mehr kommen? Das war ein unglaublich wertschätzendes Gespräch. Und ich habe durchaus also auch objektiv eine Lücke hinterlassen, im Sinne, dass jetzt man musste einen neuen Kollegen finden auf einer relativ komplexen Stellensituation und so. Das hat man aber gut hingekriegt und ja, dann mussten ein paar Leute eigentlich für mich arbeiten, haben sie aber alle gerne gemacht. Mhm. Und ich bin dem Laden irgendwie immer noch total emotional verbunden, habe auch noch zu manchen Kollegen Kontakt. Bei meiner jetzigen Arbeitsstelle ist es auch so. Es ist natürlich, das gibt's, aber um ehrlich zu sein, das gibt es ja bei ganz vielen Arbeitgebern. Ne? Weiße, meist alte Männer leiten die Kirchen.
Ja, ja.
So. Und dann da kommt dann immer, ringen sich ja die alle mal auf. Aber gut, viele alte weiße Männer leiten viele
Institutionen,
Betriebe. Ja. Also das ist so. Ja. Und da ist natürlich schon, dass ich mich immer frage, haben die denn, die haben ja alle teilweise gar nicht dieselben Erfahrungen. Ich kenne aber auch Leute, die haben 4 Kinder und haben trotzdem keine Ahnung. Weil die zum Beispiel anders Lebensmodell mit ihrer Partnerin fahren oder so. Also so. Mhm. Und es gibt halt aber auch von denen, die, weil sie eben katholische Priester sind, keine Kinder haben dürfen, da gibt es auch einen großen Teil, der eine hohe Wertschätzung hat vor dem, was er eben nicht kennt, nicht erlebt hat. Nicht? Und ich habe also auch schon mit meinem Chef Gespräche geführt, als ich sagte, Mensch, du bist noch so viel im Büro und ich schaff's gerade mal immer so meine 40 Stunden hier zu kriegen, sagte, mach dir keine Sorgen. Du hast Kinder und sorgst für unsere Zukunft. Das Einzige, was ich tun kann, ist, ich kann ein bisschen länger arbeiten. Mhm. So. Und das ist gut. Und wir haben wirklich, also ich habe einmal, da habe ich mich auch sehr geärgert mit meinem Chef und habe es danach dann auch gesagt und dann haben wir das auch ausgeräumt. Da war einmal so eine Stresssituation da. Gab es ein Missverständnis, was so mit Familie zu tun hatte, aber das ist es in 5 Jahren. Ja, und ansonsten ist das, läuft es sehr gut. Und das Einzige ist natürlich, das weiß Anne, also wenn ich Programme habe, dann sind wir natürlich einig. Ne? Und dann wird, das haben wir bis jetzt immer geschafft. Also wenn ich krank bin, dann putsche ich mich einfach mit dem Schmerzmittel auf, um dann so einen Arm durchzuziehen, weil es mein Baby ist, das ist mein innerliches Baby. Ja? Ich kann ja doch immer an Kollegen abgeben, was will man dann gar nicht. Man hat den ja selber vorbereitet, mehr davon. Und aber dann müssten wir aber, wenn ein Kind krank war, dann haben wir eben mal die Großeltern, die bei uns jetzt mit zur Verfügung stehen, dann müssen es ein bisschen konstruieren, dass ich dann eben mal für 3 Stunden nochmal auf die Arbeit kann. Ich würde sagen, das ist aber wirklich große Ausnahme.
Genau, also ich finde bei dir läuft es ganz gut. Bei mir war auf der Stelle, die ich hatte, eher eine Chefin das Problem. Also gar nicht die Männer, sondern eine ältere Frau, die derzeit hoffentlich schon in Rente gegangen ist. Das hoffe ich für alle anderen Mütter, die da arbeiten. Und es gab bei uns eine Spätschicht einmal die Woche und es war echt hart, diese Spätschicht nicht machen zu müssen, also als Mutter. Ne? Und ich habe also damals schon mit 2 Kindern immer ganz klar gesagt, ich kann da nicht. Ich kann nicht. Ich komme gern früh, ich mache das. Ich bin ich bin dann so um 6 Uhr ins Büro gefahren morgens, ne? Also 4 Uhr aufstehen, dann lieber die Kinder morgens gar nicht sehen. 6 Uhr und dann machst du bis um 3 und dann gehst du los, weil du deine Kinder abholen möchtest, dann möchtest du den Nachmittag mit deinen Kindern haben. Und das finde ich ist auch total in Ordnung. Mhm. Und also diese Chefin hatte kein Verständnis dafür, also gar keins. Ne? Und hat mich alle 2 Wochen in diese Schicht eingeteilt, wo ich gesagt habe, das kann doch nicht sein. Hier gibt es so viele Kollegen, die keine Kinder haben.
Ja.
Wo ist das Problem? Ich bin dafür die am allerfrühesten da ist. Ja, man kann mich anrufen ab 6 Uhr früh. Habe ich kein Problem. Es muss doch möglich sein, dass ich um 3 aus dem Büro gehe. Mhm. Ne? Und das war sie sozusagen, die aus einer, sozusagen auch aus einer anderen DDR-Kultur nochmal gekommen ist, die hatte dafür kein Verständnis, weil ihre Kinder sind in die Wochenkrippe gegangen. Ne? Mhm. Montag hin, Freitag zurück. Aber das ist nicht mein Lebensmodell. Ich habe meine Kinder ja nicht gekriegt, damit ich die nie sehen kann. Ich habe meine Kinder gekriegt, weil ich Kinder dann haben wollte, und, ne, die auch gerne wachsen leben möchte und nicht irgendwie später mal gehört haben will, meine Mutter war nie zu Hause.
Ich komme.
Ja. Hast du dann Unterstützung vom Betriebsrat gekriegt beispielsweise? Weil mit deiner Chefin konntest du das Thema offensichtlich nicht lösen.
Ja.
Hast du da?
Genau, ich bin dann zur Gleichstellungsbeauftragten gegangen.
Ja.
Genau, und habe dann über den Weg halt relativ klar und deutlich was gesagt. Und dann gab es die Option, das hat mir aber nichts gebracht, dass du natürlich auch im Eltern-Kind-Zimmer arbeiten kannst mit deinem Kind, aber hättest du ja zur Kita gemusst, Kind abholen, zurück auf Arbeit. Also ich meine, wer macht denn sowas? Ja, also wenn die Kinder krank sind oder so einen Schnupfen haben, nimmst du die auch mal mit. Aber generell war ich in einer Arbeitssituation, wo ich nicht gerne meine Kinder mitgenommen habe. Sondern man sagt, ich möchte meine Kinder eigentlich nicht haben.
Ja. Insofern, ja, also das bringt einem dann ja nichts. Ja. Und wenn du dann halt sitzen musst bis 18.30 Uhr oder so, dann sitzt du halt bis 18.30 Uhr und denkst, ich habe mein Kind heute gar nicht gesehen. Ne? Hm. Also gar nicht, nicht eine Stunde. Wenn du nach Hause kommst, sind die im Bett. Und das ist echt, also so eine Nummer, wo ich immer gedacht habe, dass ich finde, da fehlt eine Verständnisebene. Da sollte es eine Regelung geben, dass du vielleicht die ersten 6 Jahre oder was, bis die Kinder einfach, wenn die so klein sind, dass du einfach so eine Schicht, verdammt, da Mist nochmal nicht machen musst. Ja? Dann müssen halt Kollegen ran, die kurz vor der Rente stehen oder die, wo die Kinder groß sind oder wo die Verantwortlichkeiten anders geteilt sind, aber noch nicht, wenn die wirklich so klein sind. Mhm. Ja, und dann, also ich hatte ein Baby, das ist halt auch nochmal ein Unterschied. Da willst du halt einfach nach Hause.
Ich habe. Ihr habt eure 3 Kinder. Ihr habt beide Vollzeit gearbeitet. Ihr habt die Blockfamilie. Jetzt auch noch ein Haus gebaut. Also ein wahnsinniges Programm, was ihr da habt oder gestemmt habt. Gut, jetzt bist du nicht mehr im Job, aber studiert hast du ja auch noch nebenbei. Genau, das habe ich ganz vergessen in der Aufzählung. Wahnsinn. Wie habt ihr das gemeistert und wie habt ihr es geschafft, dass ihr da hoffentlich nicht komplett auf dem Zahnfleisch gekraucht seid?
Also ich habe sozusagen meinen Job ja gekündigt, weil klar war, dass nicht alles parallel geht, sondern es wie eine Welle ist und jetzt ist die Welle halt gerade, beende dein Studium und dann kannst du wieder in den Job einsteigen. Und ich persönlich habe meine Ansprüche in vielen Bereichen sehr runtergeschraubt. Bedeutet, ich sehe mich zum Beispiel mit 3 Kindern nicht mehr Vollzeit arbeiten. Das ist nicht, dass ich das nicht möchte, aber gerade ist es nicht der richtige Zeitpunkt dafür, dass wir beide Vollzeit arbeiten. Also
ich sehe dich mit 3 Kindern Vollzeit
arbeiten. Genau. Konzi sieht mich Vollzeit arbeiten, aber sich nicht. Genau. Also ne, natürlich denkt man darüber auch nach, wie wäre es, wenn wir beide Teilzeit machen. Ja. Aber da, so weit sind wir noch nicht. Jetzt muss ich erstmal meine Masterarbeit schreiben. Wie überlebt man solche Phasen? Mit wenig Schlaf überlebt man solche Phasen. Wir sind sehr strukturiert mit einer Terminkonferenz, mit verschiedenen digitalen Tools, die uns helfen, Sachen zu organisieren.
Welche sind das zum Beispiel?
Trello, wir arbeiten mit Trello.
Wir arbeiten mit Trello-Boards, Einkaufslisten, tralala, und wir haben einen Online-Kalender, den wir sehen. Und dann ein bisschen natürlich WhatsApp, also guck, ich habe was Neues ins Trello gestellt.
Genau. Und wir haben einfach sehr stark klar gemacht, dass wir in der Phase auch Unterstützung benötigen bei unseren Familien. Und die haben wir zum Glück auch erhalten. Also da sind wir sehr froh drüber, ne? Dass wir immer wieder meine Eltern oder deine Eltern dann ansprechen können, wenn sowas ist. Und ja, ansonsten, na klar, das sind harte Zeiten, aber man weiß ja irgendwie, wofür man es macht. Deswegen finde ich das in Ordnung, also wenn es ein absehbarer Zeitraum ist.
Ne? Genau, wir haben jetzt auch länger mehrere absehbare Zeiträume immer aneinander gehängt und verlängert und ich glaube, wir sind jetzt auch wirklich an einem Punkt, wo wir sagen, wir wollen wirklich mal versuchen, dass wir uns dann, wenn bestimmte Projekte abgeschlossen sind, das kommt jetzt ja so weit, dass wir einfach dann uns nicht gleich wieder was Neues ranziehen. Es ist natürlich immer so reizvoll und das ist ja ein Zeitmanagement-Problem, was fast alle kennen. In den guten Phasen, da kriegt man viel hin. Mhm. Ne, aber wir haben eben dann jetzt auch mit den Kindern, wo wir merken, dass die Abende länger werden, die man hat, um die Kinder wirklich zur Ruhe zu kriegen abends. Meistens ist auch die Kleinste, die am längsten wach ist und so. So, dann sitzt du nicht konzentriert noch an irgendeiner Sache. Und dann kommt das Nächste, wir haben das ganz lange sehr euphorisch gemacht und irgendwann kommt jetzt auch der Punkt, wo wir sagen, ich wollte abends nicht mehr anders sitzen müssen. Mhm. Ne? Und da sind wir jetzt beide uns so, glaube ich, einig. Und ich denke, das nächste Ziel ist jetzt eben eigentlich wieder auch ein bisschen abzurüsten. Mhm. Das geht hoffentlich ganz elegant, weil eben Projekte wie Studienabschluss, wie Veröffentlichung meiner Promotion und so, das ist da einfach vorbei. Die Arbeitsbelastungen haben sich zumindest bei mir verändert, sind planbarer geworden. So nicht, also das ist, hoffen wir mal, dass es gelingt.
Was ist für euch so im Alltag jetzt als, ich sag mal, Elternprofis, nee, das ist ein großes Wort, aber was ist für euch die größte Herausforderung? Also was empfindet ihr als Schwierigstes im Alltag?
Ich glaube immer wieder, dass vielleicht auch sich eingestehen müssen, dass nicht alles geht und auch, wie nenne ich das, also sozusagen nicht sich selbst so in den Mittelpunkt zu stellen, sondern zu sagen, der andere macht genauso viel wie ich. Das hatten wir vorhin schon kurz. Ne? Man empfindet immer, als ob man selber nur 100% hätte, aber die andere Person hat ja wahrscheinlich auch 100%.
und dann immer wieder zu sagen, uns geht es beiden ähnlich, was können wir tun? Mhm. Also das ist ein ständiger Diskurs, den wir jetzt seit 12 Jahren mindestens. Mhm. Ja, aber es lohnt sich, die Diskurse zu führen, glaube ich. Und ja, es lohnt sich halt da ohne Frust die Diskurse zu führen. Mhm. Und bei manchen Situationen zu sagen, wir nehmen es so an, und bei anderen Situationen zu sagen, so gefällt es uns beiden nicht, wir verändern was. Mhm. Also wir werden sehr oft gefragt, wie wir das schaffen mit unserer Beziehung. Und ich sage immer, ich glaube, das Geheimnis ist, dass wir uns zusammen verändern. Mhm. Sondern nicht, dass einer sich verändert und der andere wird abgehängt, sondern wir haben immer gesagt, als du promovieren wolltest, die Entscheidung treffen wir gemeinsam, wir tragen die gemeinsam. Und als ich gesagt habe, ich will nochmal studieren, haben wir auch gesagt, wir tragen die Entscheidung gemeinsam. Also wir, mhm, sozusagen, wir versuchen immer, die Entscheidung gemeinsam zu treffen und dann auch gemeinsam daran zu arbeiten.
Mhm. Ja, und was ganz, ganz alltäglich größte Probleme sind einfach, dass wir mit dem Umzug ins eigene Haus noch nicht alle Infrastruktur mitgenommen, mhm, haben. Also die Schule, eine Schule vom Mittleren, die ist halt immer noch an unserem Stadtzentrum. Und das ist jetzt so diese Fahrwege holen und bringen, das ist gerade noch sehr anstrengend, aber auch da arbeiten wir dran. Weil wir sind jetzt auch gerade eingekesselt von ganz vielen Straßenbaustellen. Ja. Entschuldigt.
Alles gut.
Kein Problem. Auf eurem Blog, ihr schreibt sehr, sehr viel, sehr, sehr kontrovers zu dem Thema, ne, was muss ich in den Kitas ändern, was muss ich in den Schulen ändern, damit Eltern dann auch tatsächlich berufstätig sein können und es den Kindern auch gut geht. Ja? Wir haben leider jetzt nicht mehr die Zeit, darauf einzugehen. Ne? Also da schaut euch das an, also schaut euch die Artikel an. Ist auch toll, wenn gerade Alu aus der einen Sicht schreibt und Konsti aus der anderen Sicht. Es ist wirklich großartig. Auf großeköpfe.de. Ihr habt im nächsten Jahr wieder die Blog-Familie.
Ja.
Gibt es dafür schon einen Termin?
Genau, 9. Mai 20 ist das, wird es wieder sein in Berlin. Und wir sind vorher noch mit kleineren Formaten der Blog-Familie in München und entweder Dresden oder Leipzig. Das ist derzeit noch vakant. Cool. Aber in München sind wir im November 19 und in Dresden oder Leipzig dann Anfang des Jahres.
Mhm. Genau. November 19 oder 20?
Nee, November 19 jetzt.
Also jetzt, mhm, okay.
Genau.
Gut, die aktuellen Termine sicherlich dann auf eurer Website.
Genau, also Blogfamilie, Termine auf blogfamilie.de und sozusagen, ja, was wir machen, dann auf großeköpfe.de. Mhm.
Okay.
Wunderbar, das war ein richtig tolles Gespräch. Ich hätte noch ewig lange euch lauschen können, mhm, und ganz viele Themen ansprechen wollen, aber ich denke mal, wir haben jetzt auch die Kleinen genug strapaziert.
Ja, sehr gut durchgehen.
Ja. Genau, das kleine kranke Hühnchen im Haus hier. Und nee, von daher vielen, vielen Dank für das Gespräch, dass ihr euch Zeit genommen habt.
Und okay, gerne.
Ja. Ja. Alles Gute, ne, für eure Projekte und wir freuen uns nach wie vor gemeinsam dann mit euch auch gerade das Thema Vereinbarkeit stärker in den Fokus zu rücken. Und also vielen Dank.
Immer wieder gerne, bitte, ja, gerne. Wir stehen auch, falls ihr nochmal was braucht, kann man das Thema dann ja nur angehen.